willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Für die heutige Folge freue ich mich enorm, einen unglaublich inspirierenden Menschen bei mir zu Gast zu haben. Oliver Holle ist Gründer und Managing Partner von Speed Invest. Oliver, du kannst auf eine, sagen wir mal, sehr ereignisreiche, abenteuerliche Reise als Seriengründer zurückblicken, hast dabei sehr viele Höhen und Tiefen erlebt, hast Businesses nicht nur gegründet, sondern auch transformiert, gemerged, zum großartigen Wachstum und zur Profitabilität gebracht, hast globale Integrationen und Teams gemanagt und bist dann 2008 nach unterschiedlichsten Stationen nach Österreich zurückgekehrt, um zuerst als Angel Investor in Startups zu investieren und hast dann 2011 Speed Invest gegründet. Speed Invest ist heute einer der führenden Venture-Fonds Europas. Und auf deinem LinkedIn-Profil schreibst du: Oliver is dedicated to revolutionizing European venture capital by providing strategic advice and operational experience to the next generation of entrepreneurs. Und ich denke, mit dieser Selbstbeschreibung kann ich dann gleich loslegen bei meinen Fragen, weil ich habe viele Fragen. Oliver, danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Sehr gerne, ist meine Ehre.
Oliver, ich würde heute sehr gerne sprechen über deine persönliche Reise als Leader, deine Entwicklung als Führungskraft über die Jahre, aber gerne auch ein bisschen über die Entwicklung deiner Startup-Founder oder der Startup-Founder deiner Portfoliounternehmen als Leader und wie du diese beeinflusst hast. Vielleicht starten wir einfach mal mit so einer sehr generellen Frage. Was bedeutet denn Führung für dich? Inwiefern findest du, dass Leadership mit all seinen Facetten wichtig ist für das, was du tust, was ihr tut bei Speed Invest, was deine Startups tun? Und hast du irgendeine konkrete Führungsphilosophie?
Ich muss sagen, ich habe über die Jahre erst gelernt, wie wichtig Führung ist. Ich habe das am Anfang wirklich unterschätzt. Ich habe gedacht, mit Freundschaft und Impact und Drive kann man alles bewegen und all diese ganzen Managementbücher sind eigentlich zum Schmeißen. Ich habe auf der WU studiert, das hat mich eigentlich nie besonders interessiert. Heute sehe ich das anders und ich sehe vor allem die Komponente der Selbstdisziplin, die wirklich wichtig ist. Das musste ich mir persönlich wirklich aneignen. Und für mich ist es wirklich das, es ist Selbstdisziplin, nämlich Struktur geben, Richtung geben, ehrliches Feedback geben, auch sich nicht vor den harten Gesprächen zu drücken, sich selber zu strukturieren, um dem Team Struktur zu geben. Das ist nicht alles wahnsinnig lustig. Und auf der anderen Seite, das, was mir immer eher leichter gefallen ist, nämlich Empathie, mit den Menschen sozusagen mitzuschwimmen, schwingen und hier einfach auf das Individuum einzugehen und letztlich damit auch eine Chance, sich aufzubauen, gemeinsam die Menschen erfolgreich zu machen in dem, was sie eigentlich wollen. Und in diesen zwei Polen versuche ich mich zu bewegen. Und dann gibt es noch das Thema, das Leadership, wenn ich dann wirklich an die tollsten Gründer denke im Portfolio und vielleicht auch das, was ich für mich selber versuche umzusetzen, dann geht es noch um etwas anderes, nämlich darum, die Zukunft sich wirklich zu imaginieren, wie sie sein könnte und da einfach auch völlig losgelöst ab all der Themen, die nicht funktionieren könnten und dann das auch gut zu erzählen. Das ist dann noch einmal die große Kunst, die auch viele der Top-Gründerinnen, Gründer, die ich betreuen darf, vom Rest unterscheidet.
Jetzt hast du vorher gesagt, einer der wichtigsten Punkte ist Disziplin, dass man sich selbst auch dazu zwingt, die Dinge zu machen, die vielleicht nicht immer nur lustig sind. Was sind denn das für Dinge beispielsweise? Das eine ist jetzt eben, wie du gesagt hast, eine Vision zu haben und diese auch kommunizieren zu können. Aber das hängt jetzt wahrscheinlich nicht so sehr mit Disziplin zusammen. Das andere ist eben aber diese täglichen Dinge, die man tun muss, um ja ein Team zu managen, zu führen. Was sind das für Dinge, die du gemacht hast, zu denen du dich sozusagen diszipliniert hast und die du auch bei anderen siehst, wo du merkst, da braucht es einfach regelmäßige Willenskraft, um dran zu bleiben, um sich selbst den Spiegel vorzuhalten etc.?
Also einer der Dinge, an denen ich früher grandios gescheitert bin, ist, man könnte es nennen, Simplicity. Also ich habe immer immer unterschiedlichste Konzepte im Kopf gehabt, die auch in sich und für sich Sinn gemacht haben, was meine bis heute glaube ich, dass die Sinn machen, aber sehr oft waren die zu kompliziert und ja, zu komplex, um die auch gut zu kommunizieren. Mhm. Und gerade je größer eine Organisation wird und auch je mehr distribuiert zum Beispiel, gerade in Zeiten des Lockdowns, desto klarer und einfacher muss man kommunizieren und da gehen Dinge verloren und das muss man auch aushalten. Und das geht dann einher mit einer Konsistenz, Wiederholung ist wichtig. Also nicht jede paar Wochen das die Managementstruktur oder die Meetingstruktur zu ändern, sondern hier drauf zu bleiben, sich das einmal gut zu überlegen und dann auch durchzuziehen. Das sind so völlig banale Dinge, aber die helfen und man unterschätzt, wie Mitarbeiter, wie Menschen das wertschätzen. Weil sie sich dann auch innerhalb dieser Struktur sicher fühlen können und dann auch tatsächlich in der frei agieren können.
Wenn ich das umdrehe und sage, was sind nicht die Dinge, die du dir am meisten vorgenommen hast oder wo du dich sozusagen am meisten zwingen oder disziplinieren musstest, sondern umgekehrt, was sind die Dinge, womit sich die meisten am schwersten tun, vielleicht auch gerade bei den Gründern, mit denen du arbeitest, was sind die Dinge, die immer wieder hochpoppen als Dinge, die eigentlich Führungsmankos sind oder Dinge, die nicht gut klappen im Führungsalltag?
Gerade unsere Gründerinnen sind wahnsinnig freiheitsliebend, teilweise sehr kreativ, sehr, sehr dynamisch, selbstbestimmt, hassen Strukturen. Deswegen sind wir auch Gründer. Viele von denen hätten gar keine Chance, sich in größeren Strukturen einzufinden. Mhm. Müssen diese Struktur aber in sich selbst finden, damit sie dann das in die Organisation zurückspielen können. Und daran scheitern viele, beziehungsweise ist das einer der großen Kraftakte, die sie machen müssen, wenn ihre Firma wächst. Das andere ist natürlich, dass Status auch im Startup-Umfeld wichtig ist, also sich sozusagen selber einzugestehen oder seinen Mitarbeitern oder seinem Team einzugestehen, dass die Dinge nicht so funktionieren, ist nicht leicht, auch mit Investoren zum Beispiel. Und hier sozusagen den richtigen Mix an Offenheit und trotzdem Salesmanship zu finden, das ist auch eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Und das Problem ist ja, wenn man das sich nicht eingesteht, dann wird man immer unflexibler und in Wirklichkeit starrer. Und wenn irgendetwas eines der zentralen Erfolgskriterien im Startup-Bereich ist, dann ist es diese Flexibilität, das, was man gestern gesagt hat, hinter sich zu lassen und ganz was Neues zu machen. Mhm. Und diesen Luxus hat man ja in diesen kleinen, schnellen Settings und oft steht dann aber das eigene Ego, der Status, die Selbstreputation da im Weg und das ist vielleicht etwas, wo man auch als Investor, wenn man es richtig macht, etwas beitragen kann.
Wenn du die Gründer und Gründerinnen, mit denen du zusammenarbeitest, so in deinem Kopf passieren lässt und darüber nachdenkst, ob es da irgendwelche Muster gibt, was fällt dir ein, was diejenigen verbindet, die sich in den letzten Jahren seit dem ursprünglichen Investment sehr stark als Persönlichkeiten, als Führungspersönlichkeiten entwickelt haben, wo du sagst, die haben wirkliche Sprünge gemacht und damit auch ihren Impact für ihre Unternehmen noch einmal gesteigert. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das zieht sich eigentlich bei all denen durch, das haben all diejenigen gemacht oder das sind Dinge, ja, die dir bei allen aufgefallen sind oder bei vielen aufgefallen sind?
Also wahrscheinlich die erste Erkenntnis, die sich nach 10 Jahren investieren bei mir herauskristallisiert hat, ist, dass Erfolg nicht unbedingt korreliert mit Weiterentwicklung, persönlicher Weiterentwicklung. Wir haben zum Teil Gründer, Gründerinnen, wo ich das Gefühl habe, die haben sich gar nicht weiterentwickelt, die aber trotzdem hoch erfolgreich sind und mit ihrer Art und Weise einfach durchkommen und halt auch ganz andere Firmenkulturen aufbauen. Da haben wir eine große Breite und man kann es führen, viele Wege nach Rom sozusagen. Gleichzeitig gibt es Patterns. Ich würde das für mich selber so charakterisieren, dass die hocherfolgreichen Gründer, die wirklich diese unglaublichen Firmengeschichten aufbauen, die schaffen eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass sie das Gegenüber tatsächlich physisch und psychisch umarmen und dem Gegenüber das Gefühl geben, dass sie das Wichtigste auf der Welt sind und sich wirklich mit dieser Person auseinandersetzen. Das ist eine riesige Gabe. Und wenn die einhergeht mit der Kommunikationsfähigkeit, eben ein Bild zu zeichnen, wo das Gegenüber einfach gar nicht anders kann, als das zu kaufen, nämlich zu sagen, ja, genau so wird es werden und das ist also sozusagen unabdingbar, dass du mit dieser Vision durchkommen wirst, weil du das eben so glaubwürdig und so kräftig verkaufen kannst, präsentieren kannst. Und das ist eine Kommunikationsgabe, eine Charisma, das schon sehr selten ist. Aber auch das habe ich oft gesehen, dass wenn aber dann die tatsächlichen Gewinner sind, die dann diese Fähigkeit kombinieren mit einer Flexibilität im Kopf, dieses große, langfristige Bild, das sie zeichnen, zu kombinieren mit einer ganz hohen Flexibilität und auch einer eigenen Demut, wo sie sehr wohl die eigenen Konzepte, die eigenen Überlegungen hinter sich lassen und ändern, wenn es notwendig ist, und im Alltag sehr, sehr schnell und flexibel sind und da auch Kompromisse machen, pragmatisch sind, business-minded sind. Und in dieser Kombination, diese große visionäre Kommunikationsfähigkeit mit diesem Pragmatismus und dieser Schnelligkeit, da sind die wirklich durchstarten und die das auch dann mit sich selber, an sich selber arbeiten können, an sich selber sich weiterentwickeln können.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass viele der Gründerinnen und Gründer, mit denen du arbeitest, in einem Großkonzernkontext zum Beispiel jetzt gar nicht bestehen könnten oder wollten, weil sie auch gar nicht in diesen Strukturen arbeiten wollen, etc. Aber wenn man das jetzt umdreht, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, da können aus deiner Sicht, und deine Sicht ist ja durchaus sehr breit, Corporate und andere Leader, die nicht klassische Startup-Gründer sind, von den Gründern, mit denen du arbeitest, was lernen. Das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die haben Gründer in sich, sehr viele Gründer in sich. Da hast du ja jetzt auch ein paar aufgezählt. Da könnte oder sollten sich vielleicht der oder die einejenige Führungskraft im Angestelltenbereich auch mal was abschauen.
Also erstens glaube ich einmal, dass sich diese Welten immer mehr und mehr verknüpfen und verschmelzen. Vor 10 Jahren hatte ich wirklich noch ein Bild auch von der Startup-Ökosystem-Szene sozusagen. Da waren diese Welten sehr getrennt. Wenn ich mir jetzt die Top-Gründer anschaue, die investieren, viele von denen haben einen Corporate-Background und verstehen diese Welt sehr, sehr gut, sind teilweise aus Top-Beratungen, teilweise aus großen Firmen. Also das ist nicht mehr ganz so romantisch, wie es vielleicht am Anfang war. Ich glaube, das, was man lernt, und wir sehen das schon auch gerade, wenn diese Wechsel stattfinden von Corporate zu Startup, ist dieser Fokus auf kurzfristigen Impact. Also die nämlich natürlich eine langfristige Strategie haben, aber in Wirklichkeit jedes Meeting, jeder Tag sozusagen, ist nur ein guter Tag, wenn er irgendwo ankommt, wenn Impact geschaffen wird. Und da hat man den Luxus des weißen Papiers, da hat man den Luxus der kleinen Organisation, wo man nicht so viel aufpassen muss, wo man nicht so viel Rücksicht nehmen muss, wo man auch wo viele Strukturen noch nicht da sind, auf die man sich sozusagen, in die man sich einpassen muss. Und ich persönlich glaube, und ich habe das ja auch in meiner Welt jetzt die paar Jahre, die ich im Corporate-Umfeld verbracht habe, gesehen, also da diesen Zugang sozusagen da auch ganz bewusst Regelübertretungen zu machen und ganz bewusst immer wieder auf den Impact zu schauen und nicht auf die Einhaltung der Prozesse, der macht schnell und der macht agil und der macht vor allem Freude. Und das ist dieser Spaß und dieses Vergnügen, Impact zu generieren, ist ja etwas, was wir alle brauchen. Und ich glaube, das sind die Boundaries, die da ständig gepusht werden, weil man natürlich auch ein viel, viel einfacheres Setting hat. Also ich kenne das ja von Speedinvest, wir haben angefangen zu 6, jetzt sind wir 80, das ist was anderes.
Ja, ja. Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Das, was du ja jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, das Impact. Du selber als Person hast ja einen potenziell sehr großen Impact oder nennen wir es jetzt mal Hebel- oder Multiplikatoreffekt, weil du einfach einen Einfluss hast auf so viele andere, die dann wieder in ihren Unternehmen einen Impact gestalten können. Was tust du konkret, um deinen Multiplikatoreffekt zu optimieren und deine eigenen Learnings auf deine Portfoliounternehmen zu übertragen?
Also erstens einmal glaube ich, dass der traditionelle Investor oder traditionelle VC, auch wenn er noch so viel Geld hat, sehr, sehr wenig Impact hat. Mhm. Ich war ja auf der anderen Seite als Gründer und ich hatte auch Investoren und die haben mir viel Geld gegeben und die hatten keinen Impact. Warum? Weil ich ihnen zwar zugehört habe, aber in Wirklichkeit am nächsten Tag schon wieder alles vergessen hatte und das auch nicht besonders ernst genommen habe, was mir da gesagt worden ist. Und das hat etwas mit Respekt, das hat etwas mit Vertrauen und schlichtend einfach einer Beziehung zu tun, die man entweder hat oder nicht hat. Mhm. Das war ja ein Grund, warum ich die Spinvest gegründet habe, dass ich das Gefühl hatte, also wenn ich auf die Investorenseite wechsle, dann will ich auf gar keinen Fall so eine Beziehung haben, die letztlich eben keinen Impact generiert. Und das ist wahnsinnig schwierig und braucht Zeit und braucht Energie und gelingt auch nicht immer. Man muss nämlich mit diesen Gründerteams, und oft sind es ja nicht eine Person, sondern mehrere, eben dieses Vertrauen und sich diesen Respekt erarbeiten. Und das geht nicht über Geld. Geld haben viele, gerade heutzutage, und gute Tipps im Aufsichtsrat geben kann auch bald einmal jemand. Also das muss schon darüber hinausgehen. Man muss konkret zeigen, dass man Impact generiert, sei das, indem man Kunden bringt, sei das, indem man hilft, wichtige Mitarbeiter an Bord zu holen. Also es braucht da mehr als nur den Geld und Tipps. Und das war der Anspruch von uns von Tag 1 und an dem scheitern wir regelmäßig, aber das ist immer noch der Anspruch und immer wieder gelingt.
Mhm. Jetzt stehen ja Gründer, und das weiß ich aus eigener schmerzhafter Erfahrung, regelmäßig über lange Zeiträume sehr stark unter Druck, haben sehr viele Erwartungshaltungen von sehr vielen Stakeholdern, oft Investoren, aber natürlich auch vielen anderen. Was würdest du sagen, sind die Themen, mit denen Führungskräfte im Startup-Kontext besonders kämpfen? Und tut ihr da was konkret dazu, um damit zu helfen, sie dabei zu unterstützen? Oder was tun sie selbst aus deiner Beobachtung, um mit diesen Themen umzugehen?
Führungskräfte im Startup-Bereich sind wie alle Führungskräfte wahrscheinlich grundsätzlich einmal sehr einsam und haben wenige Gesprächspartner, mit denen sie sich wirklich austauschen können. Ganz selten der Investor, weil der ist ja eigentlich am anderen Ende vom Tisch. Mhm. Öfter andere Gründer. Das ist auch eines der Themen, wo wir ganz aktiv versuchen, sozusagen hier Connections herzustellen, Leute zusammenzubringen, die in einer ähnlichen Situation sind, die können sich wunderbar austauschen und da passiert ganz viel Positives. Das ist auch der Vorteil eines großen Portfolios. Aber wenn man nicht diese Beziehung hat als Investor zum Gründer, dann bleibt alles Schall und Rauch, weil dann wird nichts angenommen. Das heißt, das ist der Schritt 1 und dann kann man viel tun. Dann kann man Coaching anbieten, nicht, dass man selber macht, sondern vielleicht auch von extern. Man kann eben andere Gründer mit an den Tisch bringen. Man kann mit Experten den Austausch anregen. Also da gibt es einiges, aber die Basis ist dieses Vertrauen und das muss man sich arbeiten.
Wie ist das mit dir selber, wenn ich auf dich zurückkommen kann? Und so haben wir ja auch begonnen. Es ist ja nicht so, als wäre deine Karriere sehr ruhig verlaufen. Du hast ganz, ganz viele spannende Dinge gemacht und das ist sicher auch teilweise wahnsinnig anstrengend. Also ich bin sicher, es gibt auch viel zurück, so viel zu leisten und zu erleben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es zehrt. Was tust du denn konkret, wenn du darüber erzählen möchtest, um deine Energie und deine Schlagkraft jetzt persönlich hochzuhalten? Wie bleibst du gesund? Wie schaffst du dir Auszeiten? Da sagen ja viele, dass das gar nicht geht in bestimmten Positionen. Wie siehst du das?
Also ich habe die letzten Jahrzehnte wahnsinnig wenig strukturell getan, um sozusagen mich zu kümmern. Ich habe wahrscheinlich einfach eine gewisse gesunde Basisroutinen immer gehabt. Ich habe immer viel Sport gemacht, ich habe immer Ich habe eigentlich einen Freundeskreis, der sich in keinster Weise für das interessiert, was ich beruflich tue. Das war sehr, sehr gesund oder ist sehr gesund für mich. Ich habe eine Familie und auch eine Frau mit der Maria, die absolut mich auf allen Ebenen challengen kann und gleichzeitig aber auch mich auf allen Ebenen halten kann. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und in dieser eigentlich seit 30, 40 Jahren ähnlichen, sage ich mal, Infrastruktur bewege ich mich und das hat bis jetzt gut funktioniert. Jetzt die letzten Jahre, ich bin jetzt 52 geworden, merke ich schon, dass ich ein bisschen mehr tun muss. Also wir haben jetzt angefangen, Yoga zu machen, wir machen noch ein bisschen mehr Sport, vielleicht auch anderen Sport als früher. Und ich versuche auch bewusst, meinen Terminkalender nicht mehr bis zum letzten Slot aufzufüllen, was mir sehr schwer fällt. Das ist also einer meiner großen Probleme. Aber das ist, glaube ich, wichtig und ich merke das auch, wenn man das einige Monate nicht tut, dann ist das hoch wirklich, wirklich ungesund. Und da muss man schon sehr aufpassen. Und man muss sich, glaube ich, immer wieder selber, und das tue ich auch bewusst, alle paar Quartale mir noch einmal vergegenwärtigen, was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß und was macht mir nicht Spaß, was raubt Energie. Das ist eher ein Klassiker. Aber sich diese Frage bewusst zu stellen, auch im Kalender mal durchzugehen, und dann zu repriorisieren, ist für mich persönlich wichtig und das mache ich auch immer wieder mal. Ja.
Wenn du jetzt das letzte Jahr hernimmst in diesem besonderen Setting von Corona, was hat das aus deiner Sicht gemacht mit Unternehmen generell, aber ganz spezifisch eben auch Personen in Führungs- und Multiplikatorenpositionen? Hat das aus deiner Sicht besondere Herausforderungen gebracht in Richtung Führungsverantwortung? Und was hast du für Learnings für dich abgeleitet, um mit dieser Situation auch nachhaltig gut umgehen zu können?
Also einer der Learnings war, dass die Firmen, die vorher schon gesund waren, nämlich auch als Kultur, als Teams gesund waren, die haben es gut geschafft. Das ist die Firmen, die schon vorher Probleme gehabt haben, haben massive Probleme bekommen. Also das heißt eigentlich, die Arbeit, die vorher passiert ist, hat sich dann eigentlich tatsächlich erst ausgezahlt oder eben nicht. Also History matters in dem Sinne. Und dann in der Krise oder vor allem in diesem ganz massiven Switch to Remote, waren ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber bei uns waren die ersten Monate, hat das jeder super gefunden. Ja. Das war eigentlich auch in gewisser Weise eine Befreiung, spannend und ein neues Setting. Der Herbst war dann schon anders und da ist dann vielen auch die Energie ausgegangen, habe ich das Gefühl gehabt, sowohl bei uns im Team als auch bei den Unternehmen. Und da braucht es dann wieder diese extra Energie von der Führungskraft, um sozusagen da dagegen anzuhalten, die Leute zu motivieren, trotzdem noch diesen Effort zu machen, sich privat sozusagen zu treffen und nicht in diese reine funktionale Roboterdynamik reinzukommen, wo man einfach nur seine Sache abarbeitet in den Zoom-Calls, die man halt dann hat. Ja. Das hat schon sehr viel Kraft gebraucht. Und ich glaube, das wird man 2021 noch merken, dass da auch einige dann einmal durchschnaufen müssen, wenn das hoffentlich bald einmal vorbei ist.
Ja, drücken wir die Daumen, dass die Pause dann irgendwann kommt. Als Abschlussfrage, die ist jetzt vielleicht schwierig, aber ich frage es trotzdem, was würdest du denn sagen, ist die eine allerwichtigste Sache, die du tust, um echten Impact zu haben?
Ich versuche, die Menschen dort zu erwischen, wo es wirklich ehrlich um das Thema geht. Der Anspruch, mit den Menschen ehrlich, offen und vertrauensvoll umzugehen, wenn man das schafft und dann zum Punkt kommt, dann hat man einen enormen Impact. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und das ist für mich auch so ein Guiding Light eigentlich in allem, was ich tue. Das klingt jetzt cheesy, aber es ist tatsächlich, es hilft.
Klingt gar nicht cheesy, danke. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Danke ganz generell für deine total wertvollen Gedanken und dass du heute mein Gast warst. Ja, was waren meine Key Learnings aus dem Gespräch mit Oliver? Zu glauben, dass tolle Führung einfach mit Hausverstand, Freundschaft und Drive funktioniert, ist utopisch. Es braucht viel mehr, unter anderem die Selbstdisziplin, sich selbst zu strukturieren, um dem Team Struktur zu geben. Es ist wichtig, Richtung zu geben, ehrliches Feedback zu geben und sich nicht vor den harten Gesprächen zu drücken. Je größer eine Organisation wird und je mehr physisch verteilt, desto klarer und einfacher muss man kommunizieren. Es braucht Simplicity und Wiederholung anstatt konstante Richtungsänderung. Hocherfolgreiche Startup-Gründer schaffen zwei Dinge. Erstens, dass sie dem Gegenüber das Gefühl geben, dass er oder sie das Wichtigste auf der Welt ist. Und zweitens, dass sie ein Bild der Zukunft zeichnen können, wo das Gegenüber gar nicht anders kann, als es zu kaufen, als daran zu glauben. Und die allerbesten kombinieren diese zwei Fähigkeiten mit einer Flexibilität im Kopf, das große langfristige Bild zu kombinieren mit einer ganz hohen Wendigkeit im Hier und Jetzt. Was sich alle Leader von Gründerinnen abschauen können, ist der absolute Fokus auf kurzfristigen Impact. Dieser Zugang, auch bewusst Regelübertretungen zu machen und immer wieder auf den Impact zu schauen und nicht auf die Einhaltung der Prozesse, der macht schnell, agil und der macht Freude. Für Oliver ist es wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß und was macht mir nicht Spaß, was raubt Energie. Und Olivers Erfolgsfaktoren für seinen andauernden Erfolg bei gleichzeitiger Gesundheit und Freude sind unter anderem gewisse gesunde Basisroutinen, die er sich schon früh im Leben eingerichtet hat. Viel Sport, ein Freundeskreis, der sich in keinster Weise für das interessiert, was er beruflich tut, und eine Familie, die ihn challenged und ihm gleichzeitig Halt gibt. Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte findet ihr in den Shownotes.